Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Das Thema der heutigen Folge: Urlaub. Zumindest bedingt. Oskar hat kurzfristig Urlaub bekommen und sich den natürlich auch redlich verdient. Von daher er heute nicht mit dabei. Ich habe auch meinen ersten Urlaubstag und da gibt es natürlich nur eine Sache, die wir zu diesem wunderbaren Anlass machen können, nämlich über die beste Liga der Welt sprechen, die Pro D2. Einen kleinen Rückblick, einen kleinen Ausblick und natürlich einen noch kleineren Newsblock, denn noch ist Sommerloch, zumindest so ein bisschen. Es gibt ein paar größere News oder ein paar wildere News. Vielleicht die eine spannende News vorweg, die wir schon ein paar Mal angeteasert haben. Usher Kassim kurbelt das Vorvertragsdrama, das es vor ein paar Jahren gab, wieder an. Wir haben schon ein paar Mal darüber geredet hier im Podcast. Eigentlich ist er mit der Art und Weise, wie Nizza seinen Vertrag oder wie Nizza plant, sein Gehalt zu strukturieren, nämlich nicht wirklich als Gehalt, nicht zufrieden und wurde entsprechend in Oyonnax offiziell vorgestellt. Biarritz war die naheliegendere Option. Das waren die zwei Vereine, die so ein bisschen im Raum standen, Biarritz, Oyonnax. Biarritz sicherlich sportlich ein wenig weniger interessant, aber hätte natürlich den Vorteil gehabt, dass er nicht umziehen muss aus Bayern. So wechselt er jetzt nach Oyonnax. Persönlich muss ich ja ganz offen sagen, auch ganz schön, wenn mal jemand nicht aus komfortablen Gründen zum Lokalrivalen wechselt. Haben wir ja in Narbonne und Carcassonne relativ viel. Hat ja schon wieder der nächste ehemalige Narbonne-Spieler in Carcassonne unterschrieben, aber naja. Kassim also in Oyonnax, nachdem Nizza ihn, ich vermute einfach dieses Thema auch von zu dem Zeitpunkt eigentlich schon klar gewesen sein müsste, wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn es mir richtig zugetragen wurde, dass er wohl nicht nach Nizza gehen wird, haben sie ihn trotzdem offiziell vorgestellt. Ich weiß nicht, ob das die Frage war von wir machen Druck oder eine Frage von wir tun einfach mal so als ob und dann haben wir wirklich sehr viel Grund, ihn zu verklagen. Mal schauen, was dabei rumkommt, ob Oyonnax was zahlen muss oder Kassim vielmehr, was dann Oyonnax wahrscheinlich tun würde. Aber ja, ein Spieler, der mit seinen 36 Jahren auf Pro D2-Niveau noch sehr, sehr viel beitragen kann. Ich glaube, da führt gibt es keine Zweifel. Wir sind sehr gespannt, was daraus wird. Ich hoffe, dass ich im September mal wieder, ist schon ein bisschen her, das letzte Mal, dass ich in Oyonnax war, dass ich da diesen Herbst nochmal hinkomme. Ist zumindest fest geplant. Mal schauen. Also was heißt fest geplant? Ist abhängig davon, ob sie das Topspiel haben am Donnerstag oder ob sie auf dem Freitag spielen. Davon hängt es ein bisschen ab. Aber mal schauen. Wir werden sehen. Ein Verein, der hofft, in den nächsten Jahren in der Pro D2 spielen zu können, das wäre der geplante fusionierte Verein, wer weiß, wie er dann heißen würde, aber aus Massy und Suresnes, die beiden Drittliga-Vereine, haben ja eine Intentionserklärung unterschrieben, ab der übernächsten Saison, also der Saison 26-27, mit einem gemeinsamen Profiteam anzutreten. Und da haben wir so ein kleines bisschen, es ist kein Drama. Also, vielleicht so ein bisschen schon, ich glaube, es ist ein relativ natürlicher Prozess, dass sich gegen so ein Fusionsprojekt Protest entwickelt oder also Widerstand entwickelt. Ich glaube, das ist relativ normal. Und das ist auch relativ normal, dass sich dieser Protest von Seiten von Massy entwickelt, nicht von Suresnes. Denn Suresnes ist der kleine Partner in dieser Fusion. Wobei klein sie ja eigentlich beide sind, was ja Teil des Problems ist. Ja, ich glaube, Massy hat sich noch nicht. Es ist zwiegespalten. Ich meine, wenn du einer der beiden Fans von Massy bist und hörst, dass dein Verein in einem Gemeinschaftsprojekt mit einem kleineren Partner untergehen soll, dann würde ich verstehen, dass man nicht begeistert ist. Ich meine, wenn das in Berlin mit Hertha und den anderen passieren würde, wäre ich ja auch nicht begeistert, auch wenn davon vielleicht größerer Erfolg winkt. Aber ich könnte diesen neuen Verein natürlich nicht auf die gleiche Art und Weise unterstützen. Ja, das ist vollkommen nachvollziehbar. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass Massi und Siren eigentlich beide alleine nicht das Potenzial haben, auf Zweitliganiveau zu existieren. Ich meine, wir haben es bei Massi gesehen, dass sie immer, also sie sind ein paar Mal auf, waren mehrfach in der zweiten Liga und selbst mit den massiven Investitionen, die sie jetzt hatten in den letzten Jahren, sie es nicht geschafft haben, sich in der zweiten Liga zu etablieren. Sie haben es nicht geschafft, ein Publikum für sich zu gewinnen. Und die eine Sache, die Massi über Jahre hatte, über Jahrzehnte hatte, nämlich eine herausragende Jugendarbeit, indem sie nämlich Zielgruppen angesprochen haben, die die Pariser Vereine oder die beiden Großen, der Große Pariser und der angeblich nicht Pariser Verein, Racing in dem Fall, vernachlässigt haben, nämlich die Banlieues, die Vororte. Ich meine, wir sehen im Fußball, was für ein herausragender sportlich oder was für ein herausragendes sportliches Potenzial da steckt. Ja, bei der letzten WM war keine einzige, letzten Fußball-WM war keine einzige Stadt auch nur ansatzweise so übermäßig vertreten wie Paris. Ja, auch weil er nicht nur das französische Nationalteam von dort Spieler bezieht, sondern sehr, sehr viele. Und da ist ein riesengroßes Potenzial, ein riesengroßes sportliches Potenzial, das dort existiert. Ich meine, Mathieu Bastereau ist nur das erste Beispiel, das einem da im Kopf fällt. Im Kopf kommt, nicht im Kopf fällt. Da steckt hier viel sportliches Potenzial. Aber die Sache ist eben die, dass, was Nachwuchsarbeit angeht, Massy eben nicht mehr das Maß aller Dinge sind. Da haben sehr, sehr viele Vereine, das Massy aller Dinge, haben sehr, sehr viele Vereine nachgezogen. Unter anderem natürlich auch die beiden Pariser Vereine. Oder die beiden großen Pariser Vereine. So dass Massy dann nicht unbedingt mehr diesen Vorsprung hat, den sie mal hatten. Und in der letzten Zweitligasaison, trotz Gratis-Eintritt ins Stadion, sind sie teilweise nicht mal vierstellig geworden. Also in der zweiten Liga bei kostenlosen Tickets nur 800, 900 Fans ins Stadion zu kriegen, das ist schon nicht gut. Ne? Und davon mal ganz abgesehen, sicherlich kein Modell für einen professionellen Rugbyverein. Und es ist natürlich eine Sache, über die man reden muss, dass sich drei Großsponsoren von Massy, beziehungsweise zweieinhalb, der eine ist der Mannschaftsarzt, der kostenlose Leistungen nicht mehr anbieten wird, bis das Thema vom Tisch ist, reden wir jetzt aktuell von einem Sponsoring-Minus von 500.000 Euro, was bei einem Gesamtbudget von, oh, ich will nicht lügen, 1,7 Millionen, 2,7 Millionen, natürlich nicht wenig ist. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Auf der anderen Seite verspricht der Präsident von Suresnes ein Investment von 7 Millionen Euro über 3 Jahre in das neue Projekt. Jetzt kannst du natürlich genauso gut sagen, das Problem von Suresnes ist ein sehr ähnliches wie das von Massy, nämlich kein übergroßer Zuschauerzuspruch, wobei man natürlich sagen muss, dass deren Stadion ja auch nur eine Kapazität von 900 Plätzen hat. Das Stade du Moulin, so ist es richtig. Aber natürlich ist es auch dort, wir haben schon einige Male darüber geredet, dass der Verein neben eigentlich nur zwei Einnahmequellen hat, nämlich das Geld des Präsidenten und öffentliche Subventionen. Und das natürlich sehr, sehr problematisch ist. Und für Massy hat zumindest noch aus der Historie gewachsen, mehrere größere Sponsoren, die sie mitbringen würden, die jetzt anscheinend aber dann abspringen vielleicht. Auf der anderen Seite, es ist eine Frage der Zeit. Also ich meine, Massy und Suresnes haben letzte Saison national beide im Abstiegskampf gesteckt. Ja, haben sich da ein bisschen rausgekämpft, aber die Sache ist natürlich trotzdem die, dass die Konkurrenz recht groß ist. Und wie gesagt, Suresnes hält sich ein bisschen künstlich am Leben. Und Massy haben ihren einen großen Vorteil verloren. Und wenn man guckt, was von unten nachdrängt, ist es natürlich ein schleichender Prozess, wie es, wie man fairerweise auch sagen kann, wie es zum Beispiel in Tarbes der Fall ist oder in anderen Orten. Aber es wird über kurz oder lang werden von unten andere Vereine nachrücken. Ich würde jetzt schon sagen, dass ein Verein wie Niort zum Beispiel deutlich besser aufgestellt ist als Massy. Auch ein Verein wie Marc-en-Barœul wird, also Olympique Marquois, also Lille eigentlich, hat mittelfristig deutlich bessere Voraussetzungen als Massy, genauso wie Rennes. Ne, Rennes sehen wir, Rennes profitiert vom Rugby-Boom in der Bretagne, ausgelöst natürlich von Vannes. Und Marc-en-Barœul hat natürlich als in Lille einen Standortvorteil, den andere Vereine nicht haben. Sie haben auch einen großen Standortnachteil, nämlich Lille. Sowohl als Stadt als auch geografisch natürlich, weil Lille als Stadt ist schön, aber naja, ist ganz nett. Aber sie haben natürlich einfach diesen riesen Nachteil, dass sie nicht aus einer traditionellen Rugby-Region kommen. Das heißt, viele Spieler hochlocken müssen und sich ihr Nachwuchsnetzwerk erst aufbauen müssen. Auf der anderen Seite kannst du natürlich sagen, okay, sie haben zumindest keine Konkurrenz. Aber sie haben natürlich auch den Vorteil, dass es mehr oder weniger Belgien ist. Und sie natürlich auch die Chance hätten, mit den mehreren belgischen Nationalspielern, die sie haben, quasi Belgiens Verein in Frankreich zu werden. Gerade der französischsprachige Teil von Belgien ist ja durchaus schon Rugby interessiert. Und wenn du schaffst, dich quasi als der belgische Verein zu etablieren, dann sehe ich nicht, weshalb das nicht auch ein riesiger Standortvorteil sein sollte. Ich meine, das ist ja auch so ein kleines bisschen das, was in Straßburg immer mal wieder die Hoffnung war, zu sagen, naja, wir sind direkt an der Grenze, wir sind nicht so weit von Heidelberg entfernt, also von der deutschen Rugby-Hochburg, wenn wir das als Zielgruppe mit ansprechen können. Vielleicht nicht als Hauptzielgruppe, aber wenn wir das mit ansprechen können, naja, dann haben wir quasi die doppelte Menge an Fans, die wir sonst haben können. Aber für Massy, die in einer ohnehin, gut, als Vorort, einer ohnehin nicht allzu sportinteressierten Stadt dastehen, die den ohnehin nicht allzu sportinteressierten, der allzu ohnehin nicht allzu sportinteressierten Zielgruppe, die beiden PSGs entgegensetzen, also Fußball und Handball, die beide, ja, Frankreichs Rekordmeister sind, mittlerweile ein Euroleague-Team im Basketball haben, die zwei Erstliga-Rugby-Vereine haben, dazu noch ne, Volleyball und was es nicht sonst noch alles gibt und eben einfach die riesige Kunst- und Kulturszene, die Paris nun mal hat, Konzertszene. Du bist in einem sehr schwierigen Markt, den du in anderen Städten in der Form nicht hast. Natürlich muss auch Olympique Marquois mit dem LOSC und vielleicht Lens konkurrieren. Aber da hört es dann auch schon fast wieder auf. Ja, Paris-Roubaix ist einmal im Jahr. Gut, das vielleicht noch. Aber ansonsten, meine Roubaix, gut, du kannst über deren riesen wachsende Modeszene reden, meinethalben, aber das sind ja jetzt wirklich Dinge, die dann ist halt nicht das gleiche Ausmaß wie in Paris. Du hast nicht diese Konkurrenzsituation. Und ehrlicherweise glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann im Fall von dieser Fusion, ist, dass es niemanden interessiert. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Und wie gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht so, als würde das eine grandiose Verschlechterung zur aktuellen Situation darstellen. Ich bin kein Fan von Fusionen. Ich hätte die Fusion von Stade Français und Racing mau gefunden. Einen baskischen Verein aus Bayonne und Biarritz hätte ich als Katastrophe gesehen. Das ist vielleicht die eine Fusion oder eine der wenigen Fusionen, die ich unterstützen könnte. Aber gut, wir schauen, was draus wird. Was draus wird, ist auch ein gutes Stichwort für Clermont's Rugby-Stadt. Zur Erinnerung, das ist das große neue Trainingszentrum, das der Verein baut, wo dann neben dem ersten, also dem Profiteam, auch die Akademie und das Frauenteam vom ASM Romagna unterkommen sollen. Die letzten Jahre hat sich ja die Akademie von Clermont einen gemeinsamen Standort mit der Akademie vom Fußballverein geteilt. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Also wir haben die letzten Jahre gesehen, dass die Durchlässigkeit in Clermont sehr, sehr viel schlechter geworden ist, was die Espoirs angeht. Da ist nicht mehr so viel nachgekommen wie in den Jahren davor. Immer noch nicht schlecht, ne? Aber das war ja mal das Aushängeschild von Clermont und das ist in den letzten Jahren ein bisschen eingeschlafen. Dieses neue Rugby-Zentrum soll eigentlich im Juli nächsten Jahres fertig sein. Erstmal ein kleines bisschen Zweifel, was in Frankreich ja oft der Fall ist. In Berlin stören normalerweise die übrig gebliebenen Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in Frankreich generell und in diesem Fall in Clermont sind es alte römische Fundamente und Basen, die da gefunden werden. Ja, muss man mal schauen. Also gegebenenfalls können sie auch einfach nur ihr Fundament anpassen und dann wird es trotzdem rechtzeitig fertig werden. Aber das ist jetzt gerade noch mal so ein bisschen offen. Kann sich also durchaus auch um 1 bis 10 Jahre verzögern. Wir schauen. Montauban hat seine Vorbereitung auf die Erstligasaison, dazu kommen wir gleich, ja, weiter vorangetrieben. Das neue Trainingszentrum wird gebaut und man installiert etwas über 1000 weitere Plätze in dem ohnehin renovierten Stadion über mobile Tribünen, was, glaube ich, eine sehr, sehr souveräne Entscheidung ist, dass man eben sagt, okay, die kann man nach dem erwartbaren Abstieg auch wieder zurückbauen. Also nicht wie in anderen Standorten, wo man sagt, ja, aber wenn wir dann Erstliga spielen und dann Toulouse kommt, dann haben wir 12.000 Leute im Stadion. Ja, aber sonst sind es 5. Also, wie gesagt, bin kein großer Fan davon, ein Stadion auf das eine Spiel im Jahr auszurichten, in dem es ausverkauft ist. Und es ansonsten halb leer zu haben. Nee, lieber immer halb leer, immer voll haben, aber dafür mit einer geringeren Kapazität. Und das ist jetzt ein guter Kompromiss. Ein paar weitere VIP-Plätze kommen auch dazu. Auch das sehr, sehr schön. Insgesamt kommt man dann auf 9.000 Plätze. Das ist immer noch klein. Aktuell sind es 7.300 oder 7.400. Ich glaube 7.300. Das ist immer noch klein, ne? 9.000 Plätze. Also auch 2.000 oder 2.500 Plätze weniger als Wann letzte Saison gehabt hat als kleinstes Stadion. Aber vollkommen in Ordnung für die absehbar wahrscheinlich eine Erstligasaison, die sie haben werden. Nur für die zweite Liga brauchst du keine 9.000 Plätze in Montauban. Das ist halt leider auch Realität. Aber ich würde sagen, das war die Überleitung und wir kommen direkt zum Rückblick auf die vergangene Saison. Es gibt ein paar offensichtliche positive und negative Überraschungen. Ich würde vielleicht mit den positiven Überraschungen anfangen, weil sie so offensichtlich sind, dass es keinen Sinn ergibt, das offen zu lassen. Und ich meine, da reden wir offensichtlich über Montauban oder weiter über Montauban. Ja, was ein Turnaround. Also vom Relegationsspiel zum Aufstieg, also von Abstiegsrelegation zum Aufstieg innerhalb von einem Jahr, das ist schon spektakulär. Da führt kein Weg dran vorbei, dass damit nur wirklich nicht zu rechnen war, auch wenn man sicherlich nicht nochmal mit einer Abstiegskampfsaison gerechnet hat, wobei es 2 Jahre waren. Ja, davor haben sich ja auch erst am vorletzten Spieltag gegen Carcassonne durchgesetzt. Aber trotzdem war damit nicht unbedingt zu rechnen, dass sie wieder in die Playoffs kommen, weil ich glaube, sie haben sich schon an ein, zwei Teams vorbeigesetzt, die man dort eher erwartet hätte. Das in jedem Fall. Und dass sie es dann auch noch vom sechsten Platz schaffen, den Drittplatzierten, Zweitplatzierten und Erstplatzierten zu schlagen. Ja, überraschend. Positiv überraschend. Es ist mal so ein bisschen zwiegespalten, ne? Weil auf der einen Seite sagt man sich, oh, das ist schon so eine Geschichte für Rugby-Romantiker. Und ja, stimmt schon. Auf der anderen Seite, oh, es macht den Abstiegskampf in der Top 14 im nächsten Jahr schon echt langweilig. Auf der anderen Seite, gut für andere Vereine in der ersten Liga, dass man sagt, okay, deren Chance in der ersten Liga zu bleiben ist deutlich gewachsen. Auch das kann man wieder positiv sehen. Persönlich, ja, man, es ist, wie es ist. Wir können es ja eh nicht ändern, ob das jetzt nur gut oder schlecht ist. Zurücklehnen und genießen, das ist im französischen Rugby sowieso immer das Schönste. In der mediterranen Sonne mit einem schönen Glas Weißwein und einer Magis in der Hand. Und dann wird es auch nicht mehr besser. Ne? Oder entsprechend in alkoholfreien und veganen Alternativen. Das ist, wobei vegane Alternativen ist in Frankreich ein bisschen schwierig. Das funktioniert nur so mittelgut. Ich glaube, die vegane Alternative zu einer Magis im französischen Stadion ist ein Show wahrscheinlich. Ich glaube, das könnte die Alternative dann sein. Gut, ich meine, ich bin ja nicht persönlich betroffen, nur meine Frau. Und ich muss es ja nicht essen. Ne? Wobei, Schuhe sind schon lecker. Aber ich weiche vom Thema ab. Eine Magis ist besser. Da bin ich ganz auf Linie mit Christopher Rios. Naja, war ja auch sein Hauptproblem mit den leeren Stadien in der Pandemie, dass das Stadion nicht mehr nach Magis gerochen hat. Und fair. Ist ja nicht, ich stimme Christopher Rios ja nicht oft zu, aber fair. ja, wie gesagt, Montauban die sicherlich größte Überraschung, weil sie den Titel gewonnen haben. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Soyo und Goulême in der Tabelle vor ihnen gelandet sind. Und das ist vielleicht nochmal die größere Überraschung. Soyo und Goulême hat sicherlich keine... Ja, ich weiß nicht, ob ich... Wobei, ich habe sie schon realistisch im Abstiegskampf gesehen. Natürlich wusste man, dass es ein gutes Team ist. Und sie haben in der zweiten Saisonhälfte im letzten Jahr gezeigt, dass, was sie können. Und dass es ein gutes Team ist mit einem guten Trainerstab. Aber sie haben sich an vielen, vielen, vielen Teams vorbeigesetzt, die man besser einschätzt als sie. Und generell würde ich sagen, dass diese obere Tabellenhälfte oder die untere Hälfte der oberen Tabellenhälfte, wenn das Sinn ergibt, fast eigentlich mit der unteren Tabellenhälfte hätte tauschen müssen. So rein rational. Von daher, ja, Riesenüberraschung, dass wir Ungulem auf Platz 5 gelandet sind. Also für mich fast noch eine größere Überraschung. Also rein von der Tabellenplatzierung ist es eine größere Überraschung als Montauban. Ja, haben sie jetzt halt Pech gehabt, dass Montauban den Titel geholt hat. Sagen wir es mal so rum. Ansonsten positive Überraschung Valence auf Platz 8. Ich glaube auch, das ist eine Sache, die man in der Form nicht erwartet hat. Auch da hat man gesagt, ja, kein schlechtes Team, aber Platz 8, Platz 12 wäre gut gewesen. Und Platz 8 ist sehr positiv. Und ja, da hört es mit positiven Überraschungen fast schon auf. Colombier haben endlich die Leistung gezeigt, die man die letzten Jahre von ihnen erwartet hat. Platz 3 ist sicherlich sehr, sehr gut, aber auch keine massive Überraschung. Colombier waren die letzten Jahre immer gut. Colombier waren immer ein Team, das um die Playoffs mitgespielt haben. Oder erwartbar um die Playoffs mitgespielt haben. Und das überrascht mich nicht, dass sie sich jetzt tatsächlich irgendwie so ein bisschen zusammengefunden haben. Sie haben einen echt guten Kader, sie haben eine solide Saison, sie schaffen ein bisschen mehr Konstanz reinzubringen. Colombier waren immer ein gutes Auswärtsteam. Das war die eine Sache, die sie immer gut konnten. Und sie haben jetzt aber auch zu Hause konstantere Leistungen geliefert. Colombier war ein Team, das auch gerne mal zu Hause verloren hat, wie im Viertelfinale zum Beispiel. Daher war das jetzt nicht so diese Riesenüberraschung. Auch Provence Rugby auf dem 4. Platz, keine Riesenüberraschung. Fast würde ich sehr als Enttäuschung die Saison sehen, weil sie das Halbfinale schon echt, echt enttäuschend gespielt haben gegen Grenoble. Das war schon, also diese Klatsche, die sie da gekriegt haben, was war es, 44-13 oder so, das war schon peinlich. Muss man in aller Fairness sagen. Von daher, Provence für mich fast eher eine fast eher eine Enttäuschung. Und Bizier kann man auch so ein bisschen sehen, wie man möchte, punktgleich mit Montauban. Aber aufgrund der beiden Niederlagen gegen Montauban, dann oder der schlechteren Gesamtleistung gegen Montauban auf dem 7. Platz, auch das kann man enttäuschend sehen, auch wenn Bizier für mich kein Team war vor Beginn der Saison, das in den Top 6 gesetzt gewesen wäre. Sie werden sehr, sehr enttäuscht sein, weil, wie gesagt, es ist ein halber Punkt, der fehlt. Ne? Also, na gut, also halbe Punkte gibt es hier in der Form wirklich selten, aber ein Punkt, der fehlt. Und da muss man dem halt sagen, dass es dann nicht so enttäuschend, nicht so überraschend, dass sie es nicht in die Playoffs geschafft haben. Die großen Enttäuschungen, oder die wirklich großen Enttäuschungen, sind sicherlich Agen auf dem 14. Platz, sich erst am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert. Mit dem Kader, den sie haben, ist das schon eine mittelschwere Katastrophe, auch wenn die Tendenz von Agen ja seit Jahren in diese Richtung zeigt. Die viel Geld investieren, die gute Trainer holen, bei denen niemand wirklich den Turnaround schafft. Seit der katastrophalen Erstligasaison, in der sie aus 26 Spielen 26 verloren haben. Und das ging ja dann in der zweiten Liga weiter und es ist nicht besser geworden. Und am Ende, ja, wirklich dieser enttäuschende 14. Platz mit 59 Punkten, 2 Punkten Vorsprung auf Aurillac, die trotz allem in der Relegation nicht enttäuscht haben. Auch bei Aurillac muss man sagen, das ist ja eine Tendenz. Der Verein muss seit Jahren riesige Summen einsparen, verlässt sich mehr und mehr auf seine jungen Spieler, die immer wieder überzeugen. Aber da fehlt natürlich einfach, wenn du dich auf so einen jungen Kader stützt, fehlt die Konstanz, da fehlt die Erfahrung. Das, was Aurillac über Jahre ausgemacht hat, nämlich dieses, ja, ne, auswärts kannst du alles verlieren, aber zu Hause holst du jeden Sieg, und sie haben zu Hause einfach zu viel verloren. Und dann ist es auch nicht überraschend, wenn, weil es ist heute in der Pro D2, ist es jetzt heute schon so, früher hat es gereicht, dass du alle deine Heimspiele gewinnst und dann bist du auf einem soliden 8. Platz oder irgendwas in die Richtung. Und wenn du in die Playoffs willst, musst du noch ein, zwei Auswärtssiege holen. Aber im Großen und Ganzen, wenn du eine solide Saison spielen willst, reicht's, dass du deine Heimspiele gewinnst. Und mit dem Acker, den Aurillac da hat, mit einem Nirgendwo, mit Schnee und Starkregen und mehr Schlamm als Rasen, hat Aurillac nun mal das Gros seiner Heimspiele gewonnen. Aber das ist jetzt eben nicht mehr so. Und selbst heute reicht es ja nicht mehr, dass du nur deine Heimspiele gewinnst. Du musst deine Heimspiele und ein, zwei weitere gewinnen, um nicht in den Abstiegskampf zu kommen. Und wenn du dann eben sagst, gut, sie haben nicht mal alle ihre Heimspiele gewonnen, ja, jetzt kannst du natürlich sagen, gut, sie haben sogar ein Spiel mehr gewonnen als Agen, die im Platz vor ihm sind, die aber eben mehr Bonuspunkte geholt haben. Ne, 11 Bonuspunkte im Vergleich zu 5. Ja, ein Sieg Unterschied und dann hast du sogar noch 2 Punkte, das sind dann die 2 Punkte Puffer. Ist dann eben auch, Aurillac hat sich dann oft zu oft aufgegeben. Oder Aurillac hat sich dann oft auch aufgegeben, zu oft. Wäre der Satz vielleicht etwas korrekter gewesen. Mont-de-Marsan auf dem 13. Platz, sicherlich auch keine überzeugende Saison. Wobei man natürlich sagen muss, es ist halt, da kommen wir jetzt wieder in ein Territorium, was einfach schwierig ist. Weil, wie gesagt, Mont-de-Marsan auf dem 13. Platz mit 60 Punkten, sogar Agen auf dem 14. Platz mit 59 Punkten, auf dem 8. Platz Valence mit 4 Punkten Vorsprung, das ist ein Sieg Unterschied. Klar, dann hast du die Lücke zu Bizier mit 13 Punkten Vorsprung, aber da ist dann zwischen dem 8. und dem 15. Platz ist nicht so viel Unterschied. Oder zumindest dem 8. und dem 13. Platz. Das ist ein Sieg Unterschied. Und da fällt es dann irgendwie schwer, irgendwie zu sagen, richtig mies, was sie da gespielt haben. Nee, Mont-de-Marsan sind auch ein, auch wenn sie einen größeren Namen haben, ist es kein großer Verein. Mont-de-Marsan kommt aus einem kleinen Ort ohne große Sponsoren. vergleichsweise gutes Stadion oder großes Stadion, aber es ist kein riesiger Verein. Und dass sie über Jahre über ihren Möglichkeiten gespielt haben, spricht für sie. Aber es ist dann jetzt auch nicht überraschend zu sagen, dass andere Vereine mit ähnlichen Möglichkeiten auch mal eine leicht bessere Saison spielen können. Daher würde ich da gar nicht irgendwie so einen riesen Fass aufmachen wollen. Das gleiche gilt für DAX oder Nevers. Gut, Nevers haben einen großen Sponsor. Oder Valence auch, ne? Das sind dann Sachen, wo du sagst, naja, also für ihre Verhältnisse war das eine gute Saison. Oder zumindest eine okay. Es lässt sich für Ajax natürlich nicht sagen. 12. Platz mit 61 Punkten ist schon deutlich hinter den Möglichkeiten, setzt den Trend fort, dass es die Absteiger nicht leicht haben in der Pro D2. Also Agen, Brive, Oyonnax und Biarritz natürlich. Die Absteiger haben es nicht leicht in der Pro D2. Das ist ein Trend, der seit einigen Jahren anhält. Und also Oyonnax fällt dann halt einfach mit rein in diesen Trend. Und natürlich ist das sehr, sehr bitter für die Saison, die sie hatten. Sie hatten ihre Probleme mit Joel Abt, der dann nach wie vielen Jahren, 12 Jahren und Oyonnax sogar noch mehr in den Trainerstab von England gerückt ist. Auch darüber kann man reden, dass das natürlich so einen ohnehin verunsicherten Kader nochmal ein bisschen durcheinander wirft, weil sie haben den Kader nicht groß verändert. Das ist der gleiche Kader, der ein sehr, sehr ähnlicher Kader, der abgestiegen ist. Und da ist das nicht unbedingt, ja, keine Riesenenttäuschung. Es ist natürlich schon, sie waren neben Brive der große Favorit auf den Aufstieg. Und dann nur 12. zu werden, ja, sie waren vielleicht nicht der große Favorit auf den Aufstieg. Der große Favorit auf den Aufstieg war Brive, zu dem wir gleich noch kommen. Aber sie waren durchaus im Favoritenkreis, sagen wir mal Top 3 mit Grenoble. Und dann ist so ein 12. Platz natürlich einfach nicht ausreichend. Es wird nächste Saison anders, nehme ich an, wobei nächste Saison, dazu kommen wir gleich, aber nächste Saison wird hart. Also die nächste Zweitligasaison wird hart. Also das ist einfach, ja, wird sehr, 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 sehr schwierig. Und dann weiß ich tatsächlich nicht, ob Oyonnax nicht vielleicht auch wirklich nur im erweiterten Favoritenkreis sein wird. Es bleibt abzuwarten. Ja, und die beiden großen Enttäuschungen sind natürlich die beiden Erstplatzierten. Grenoble und Brive, die beide an unterschiedlichen Stellen in den Playoffs kläglich gescheitert sind. Gegen den gleichen Gegner natürlich auch. Aber das Brief mit dem Kader, den sie hatten, mit der neuen Tribüne, also dem wirklich erstligareifen Stadion und einem erstligareifen Kader, so gescheitert sind. Ich meine, über die Saison hattest du schon das Gefühl, sie werden ihrem Favoritenstatus aber nicht unbedingt gerecht. Haben dann in der zweiten Saisonhälfte Fahrt aufgenommen, sich auf diesen zweiten Tabellenplatz gesetzt. Und dann dachtest du, ja gut, okay, da sind sie jetzt. Und dann kommt wieder so eine Enttäuschung. Und das ist jetzt die zweite Saison in Folge, wo man sagt, naja, in der ersten Saison, wie gesagt, kannst du sagen, als Absteiger hat man es in der zweiten Liga aktuell nicht mehr so einfach, aber da muss schon deutlich mehr kommen. Vor allem für das Geld, was ausgegeben wird, für den Kader, den sie hatten, muss da mehr kommen. Und das ist dann schon eine gigantische Enttäuschung, weil diese, eigentlich wären die Voraussetzungen alle da. Und es erschließt sich mir dann ganz noch nicht, was im Brief fehlt. Also, ob die Erwartungen zu hoch sind, ob man zu viel von sich erwartet, ob der Kader vielleicht auch einfach überschätzt wird. Ich glaube fast, der Kader ist einfach viel zu groß, weil sie haben alle Positionen in der Tiefe fast mit drei potenziellen Startern besetzt. Und ich weiß nicht, ob dann einfach nicht der Zusammenhalt da, also die Eingewöhnung, ob die Spieler einfach nicht gut genug aneinander gewöhnt sind, ob die Spieler frustriert sind, ob da welche abschalten. Ich meine, letzten Endes, dass du in der zweiten Liga schon einen Erstligakader aufstellen willst, ist ja erstmal prinzipiell eine gute Idee, weil wenn du weißt, dass du aufsteigst, ist für's eigentlich schon zu spät, um erstligareifen Kader aufzustellen. Dann ist es zu spät. Das heißt, das musst du vorher machen. Was natürlich super teuer ist. Also die letzten beiden Jahre werden für Brief sicherlich eine finanzielle Katastrophe gewesen sein. Gut, am Ende ist es das Geld von irgendeinem englischen Banker, was juckt's mich, aber ist natürlich schon finanziell eine gigantische Herausforderung und eigentlich, also das Aufstiegsfenster wird nicht größer. Wenn sie es nicht in den nächsten, im nächsten oder vielleicht auch übernächsten Jahr schaffen, weiß ich nicht, ob ihre Chancen dann noch so gut stehen. Für Grenoble muss man eben auch schauen. Das ist natürlich super enttäuschend, zum dritten Mal in Folge im Finale und zum dritten Mal in Folge in der Relegation gescheitert zu sein. Und es ist jetzt ein Neuanfang. Neuer Ausstatter. Trainingszentrum wird renoviert. Und dann muss man schauen, ob da irgendwie doch nochmal irgendwie sagen kann, pff, wir machen jetzt einen Cut, die letzten drei Jahre vergessen wir jetzt einfach mal und wir bringen jetzt frischen Wind rein und segeln damit vielleicht irgendwo anders hin. Aber ehrlicherweise glaube ich fast auch, dass für Grenoble dieses Aufstiegsfenster sich, dass das höchstens noch auf Kipp ist. Wenn das ein Vergleich ist, den man ziehen kann. Aber wir warten ab. Ich meine, in Nizza müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Sie sind sang- und klanglos abgestiegen. Ich glaube, damit haben wir aber auch gerechnet. Ich denke mal, dass es im nächsten Jahr nicht groß anders sein wird. Ich rechne mit einem Abstieg von Carcassonne. Die anderen Dinge würden mich überraschen. Sehe zumindest nicht, wer der groß, also ich sehe sie auf einer Stufe mit Aurillac. Ich glaube trotzdem, dass Aurillac immer noch zumindest kleine Standortvorteile haben, was Heimspiele angeht, die ich bei Carcassonne nicht sehe. Ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass sie sich ein Jahr halten und dann wieder absteigen. Aber Carcassonne und Aurillac sind für mich diese beiden Ausreißer nach unten. Das sind die kleinsten Vereine. Dax ist vielleicht auch so ein Verein mit 5 Punkten, mit 5 Minuspunkten, Biarritz mit 3 Minuspunkten, aber Dax mit 5 Minuspunkten, die vielleicht genauso klein sind wie Carcassonne und Aurillac, aber die letzten Jahre zumindest deutlich bessere Leistungen gezeigt haben. Muss man auch abwarten. Also ich glaube, das wäre für mich so dieses Trio, das die letzten drei Plätze unter sich ausmacht. Ich gönne es niemandem, aber es würde mich eben auch nicht überraschen, wenn es genau diese drei Vereine sind, die den Abstieg eben unter sich ausmachen. Und ich glaube, du hast, oben wird es super eng. Also auch wenn man jetzt mit reinzieht oder mit bedenkt, dass es für die Absteiger aus der Top 14 immer schwieriger wird, in der Pro D2 mitzuhalten, glaube ich fast, dass das für Wann nicht gilt. Weil Wann sich, glaube ich, nie als dieser Erstligaverein gesehen haben und ein Abstieg absolut einkalkuliert und eingeplant war, beziehungsweise es sie nicht überrascht haben dürfte, dass es so weit kommen kann. Gut, ich glaube auch nicht, dass es Brief überrascht haben wird, aber ich weiß nicht, ob sie damit geplant haben. Ich meine, in der Abstiegssaison, in ihrer letzten Abstiegssaison, haben sie als internes Ziel von dem, was geschrieben stand, das Ziel Top 6 ausgegeben. Gut, ich meine, auf der anderen Seite, was willst du auch sonst sagen? Ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Du sagst ja nicht, mein Ziel ist es, nicht abzusteigen. Aber ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch, das sind dann die Fragen, die müsste Oscar beantworten. Aber das ist dann, ich weiß es nicht. Ich finde es schwierig, ich glaube aber trotzdem, dass bei Wann einfach aufgrund ihrer relativ kurzen Vereinsgeschichte auf einem hohen Niveau, bei ihrer kurzen professionellen Geschichte, da vielleicht noch eine andere Mentalität ist, die sie davon abhält, in dieses Loch zu fallen wie die anderen Vereine. Und es wird dann eben dieses, ein echt harter Vierkampf um vielleicht Fünfkampf. Ich meine, wenn wir jetzt nur mal zählen, was die Zweitligasaison im Aufstiegsrennen auf uns. Ne, wir haben Wann, wir haben Oyonnax, wir haben Grenoble, wir haben Brive. Dann haben wir dahinter Provence, die auch einen echt soliden Kader haben, die definitiv da oben in dieses Top. Und sind vielleicht zusammen mit Oyonnax, also vielleicht, wenn wir das so ein bisschen stapeln wollen, Favoriten aufs Finale sind Brive, Grenoble und Vannes. Halbfinale oder Teams, die man im Halbfinale erwarten könnte, dann noch Oyonnax und Provence. Dahinter Teams mit erweitertem Favoritenstatus, Colomiers sicherlich. Nevers haben echt guten Kader aufgestellt. Also das muss man echt sagen, Nevers haben einen Kader aufgestellt, der, glaube ich, schon sehr, sehr viele Leute überraschen kann. Und auch dort mit neuem Trainerstab vielleicht nochmal eine neue Aufbruchsstimmung, die sie weitertragen kann. Und dann Soyongoulême muss man eben schauen, ob sie ihre Leistungen bestätigen können. Ich glaube, sie haben genug Kontinuität drin, um da wirklich was zu leisten. Auf der einen Seite haben sie, auf der anderen Seite haben sie natürlich einen Spieler wie Masibaka zum Beispiel verloren, der von Soyongoulême in die Six Nations berufen wurde für Schottland. Auf der anderen Seite mit Richie Arnold vielleicht nochmal so einen kühlen Kopf oder einen Spieler mit genug Erfahrung auf dem Feld, der in schwierigen Situationen nochmal ein bisschen Ruhe reinbringen kann, weil ich glaube, das hat Soyongoulême manchmal so ein bisschen gefehlt. Auf der anderen Seite natürlich ein Spieler mit gefühlten 900 Jahren auf dem Feld, der auch mit dem schnellen Kunstrasen Soyongoulême vielleicht auch Probleme haben könnte. Das muss man vielleicht auch abwarten. Biarritz ist so eine gemischte Packung, weiß man nicht so ganz genau, minus 3 Punkte, kann viel kommen, kann aber auch sehr wenig sein. Béziers, auch so ein Team, was in beide Richtungen gehen kann. Rory Teague, ein sehr erfahrener Trainer, der vielleicht von den ganzen, vom aktuellen bestehenden Kader nicht unbedingt akzeptiert wird, waren ja mit der Entlassung von Sebastian Cavé nicht unbedingt einverstanden. Auch das muss man abwarten. Also wir haben um die Top 6 wird es ein echt, echt harter Kampf. Und das ist wirklich schwierig, mich da auf irgendwelche klaren Favoriten auf irgendwas festzulegen. Unten würde ich trotzdem dabei bleiben. Carcassonne ist für mich so der erwartete Absteiger. Mit Aurillac nochmal auf dem Relegationsplatz oder einer Relegation, die sie in diesem Fall aber dann verlieren, wahrscheinlich gegen Nizza. Und Aufstieg wird echt, echt schwierig. Ich bin mittlerweile so weit, dass ich Grenoble fast die Revanche gegen Vannes im Finale gönnen würde. Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, wäre es für mich in diesem Jahr Provence Rugby. Ich glaube nicht dran. ich glaube aber nicht, dass es Brief wird. Ich glaube nicht, dass Brief wird, ähnlich wie Grenoble, wieder knapp scheitern, schätze ich. Ich glaube, dass da zu viel Druck auf dem Kessel ist. In diesem Jahr schon wieder sehr, sehr viele Veränderungen im Kader. Da kommt nicht wirklich Ruhe rein. Ich glaube, im Brief ist zu viel Druck auf dem Kessel, als dass sie in meinen Augen Meister werden könnten. Daher ist es für mich zwischen Grenoble und Vannes mit Außenseiterchancen für Provence. Aber das bleibt abzuwarten. Lasst mich gerne wissen, was ihr für die kommende Pro de Deux-Saison erwartet. Wen ihr als Meister erwartet, wen ihr als Aufsteiger und Absteiger erwartet. Und vor allem auch, welches Team ich vielleicht nicht auf dem Schirm habe für die kommende Saison. Nur kurz für euch zur Erinnerung, wir haben in der kommenden Zweitligasaison mit Maxime Oldmann in Dax, Jules Nostadt in Provence, Eric Marx in Vannes, Oscar in Nevers und Christopher Henning bei den Espoirs von Grenoble. Fünf deutsche Spieler in der Pro de Deux. Eine wirklich herausragende Zahl. Und auch da dürfen wir echt gespannt sein, was wir erwarten können. Auch da lasst es mich gerne wissen, entweder als E-Mail oder per E-Mail an info@bleublancrugby.de oder eine Nachricht an bleublancrugbypod auf Instagram. Und ja, lasst es mich gerne wissen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr erwartet, wen ihr erwartet und was ich vielleicht übersehen habe. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche dann wieder mit Oscar zum Rückblick auf die Top 14-Saison. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Ciao.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.